Ja, wie wir schon angesprochen haben und wie ihr seht, wir feiern heute das Erntedankfest. Aber für viele ist der Ausspruch Gott sei Dank eher, ja, was man so mal daher sagt. Aber wir wollen Gott heute bewusst danken. Für viele ist Erntedank einfach nur ein Überbleibsel aus einer vergangenen Zeit, denn heutzutage kann man ja einfach in den Laden gehen und sich alles besorgen, was man benötigt. Aber unsere Lebensmittel werden, Gott sei Dank, nicht in Fabriken produziert, sondern auf Feldern angebaut. Und so zeigt uns, jede Ernte zeigt uns, wie wunderbar Gott indirekt wirkt. Das ist zu weit. Ja. Was meine ich damit? Gott lässt das Brot nicht vom Himmel fallen. Aber er gibt uns Gesundheit und Arbeit, dass wir arbeiten können. Er macht, dass auf diesen Feldern was wächst und dass auf der Erde alle Bedingungen erfüllt sind, damit alles wachsen und gedeihen kann. Das ist Gottes Wirken. Niemand könnte alle Faktoren so zusammenstellen. Den richtigen Abstand zur Sonne, die richtige Erdanziehungskraft. All diese Faktoren, die zusammenwirken müssen, damit Leben auf dieser Erde überhaupt möglich ist. Dass der Wasserkreislauf funktioniert. Das kann niemand einfach so machen und auch der Zufall nicht. Und so ist es tatsächlich, Gott sei Dank, so, dass für uns gesorgt ist. Und das wollen wir heute auch tun. Wir wollen Gott danken für seine Versorgung. Und wir hatten vorhin schon in 3. Mose in der Bibellese gehört. Und ich lese nochmal zwei Verse als Erinnerung daraus vor, die Verse 42 und 43, wo von den Laubhütten die Rede war. Und er sagt dann, in Laubhütten sollt ihr wohnen 7 Tage. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Generationen wissen, dass ich die Söhne Israel in Laubhütten habe wohnen lassen, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich bin der Herr, euer Gott. Und an diese Form von Versorgung denken wir als erstes, wenn wir an Erntedank denken. Bemerkenswert ist, dieses war 3. Mose. Und für einige sagt das schon was, andere sagen, ja, ich weiß doch nicht, in welchem Buch das steht. Aber dieses Buch ist geschrieben, während sie noch in der Wüste sind. Und er sagt ihnen, okay, ihr werdet in dieses Land kommen und ich werde für euch sorgen. Ihr hattet jetzt gerade keine Ernte eingenommen. Zu dem Zeitpunkt ist im wahrsten Sinne des Wortes das Brot vom Himmel gefallen, in Form von Manna. Das ist, findet statt zu dem Zeitpunkt, wo das aufgeschrieben ist. Aber er sagt, Gott wird auch weiter in dem Land für euch sorgen und ihr sollt euch daran erinnern. Und er schreibt das auf, damit wir es nicht als selbstverständlich hinnehmen. Sie sollen sich erinnern, wie Gott sie versorgt hat und wie Gott weiter für sie sorgt. In 1. Mose 8, Vers 22 steht, von nun an alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist geschrieben direkt nach der Flut. Und Gott hat zu dem Zeitpunkt schon versprochen, es wird weiter so gehen. Es wird Ernten geben. Gott wird für uns sorgen. Und die Israeliten sollten sich eine ganze Woche daran erfreuen. Er hat ihnen extra ein Fest gegeben, zu sagen, ich möchte, dass ihr zusammenkommt, dass ihr eine ganze Woche zusammen seid und dass ihr euch an den guten Gaben erfreut. Ich lese einmal aus 5. Mose Kapitel 16 vor. Da bezieht er sich auf dieses Freudenfest. 5. Mose 16. Da heißt es, ich lese ab Vers 13. Das Fest der Laubhütten sollst du 7 Tage lang feiern, wenn du den Ertrag von deiner Tenne und von deiner Kelterkufe einsammelst. Und du sollst dich an deinem Fest freuen. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave, deine Sklavin, der Levit, der Fremde, die Waise, die Witwe, die in deinen Toren wohnen. 7 Tage sollst du für den Herrn, deinen Gott, das Fest feiern an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in all deinem Ertrag und in allem Tun deiner Hände. Und du sollst wirklich fröhlich sein. Gebt die Aufforderung und sagt, ich möchte, dass ihr euch freut an dem, was der Herr für euch getan hat. Eine ganze Woche lang. Wir tun uns oft so schwer, zur Ruhe zu kommen, aber Gott hat dieses für sein Volk angeordnet. Was machen wir, wenn wir eine Woche frei haben? Die meisten werden versuchen, irgendwie wegzukommen und irgendwo weg von dem Normalen und kommen dann anschließend häufig gestresster zurück, als sie vorher gegangen waren. Aber Gott möchte, dass wir nicht irgendwo wegfahren, sondern Gott möchte, dass wir zu ihm kommen. Er sagte, kommt in meine Gegenwart, kommt da, wohin ich euch eingeladen habe und kommt und ihr sollt wirklich fröhlich sein. Viele haben irgendwie das Bild von Gott, sei bloß nicht fröhlich. Ich schaue auf all die Sachen, die dich glücklich machen und verbiete sie sofort. Das ist nicht, wie Gott ist. Er sagt, ich schenke euch all diese Sachen. Ich möchte, dass ihr euch freut. Ich möchte, dass ihr seht, dass ich gut zu euch bin, dass ich für euch sorge. Und ich möchte, dass ihr von Herzen dankbar seid. Nun, wir müssen nicht diese Feste unbedingt feiern, die dort vorgegeben waren, weil die waren an Israel gegeben. Aber wir müssen dankbar sein. Es heißt in Epheser 5, Vers 20, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist, was Gott auch weiterhin von uns möchte. Dafür brauchen wir nicht unbedingt Erntedank, aber wir dürfen Erntedank dafür nutzen, unsere Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen. Sagen, hier ist, wie Gott für uns gesorgt hat und ich bin dankbar. Ich bin dankbar für die Arbeit, die ich habe. Ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Ich bin dankbar, dass ich studieren kann. Ich bin dankbar, dass wir hier noch in Frieden leben. Ist unser Herz erfüllt von Dankbarkeit? Oder nehmen wir das einfach als selbstverständlich hin? Wir schauen zu oft auf das, was wir nicht haben, statt auf das, was Gott uns gegeben hat. Und das führt dann zur Undankbarkeit. Oh, aber der hat das. Die Nachbarn, die haben mehr als ich. Kann ich damit leben? Zu sagen, okay, das ist vielleicht nicht, was ich habe, aber ich bin dankbar für das, was ich habe. Wir haben nie alles, was wir uns wünschen, aber alles, was wir brauchen. Okay? Aber wir tauschen die Sachen manchmal. Wir haben nicht alles, was wir uns wünschen und sagen, ich habe nicht alles, was ich brauche. Aber die Schrift sagt uns, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so lasst uns darin genügen. Lasst uns genügsam sein und sagen, ich habe, was ich zum Überleben brauche. Aber schaue ich immer wieder und sage, ja, ich brauche aber auch die neueste PlayStation, ich brauche den neuesten Apparat, ich brauche den neuesten Bildschirm, ich brauche den nächsten noch größeren, noch weiter entfernten Urlaub. Oder können wir sagen, hey, Gott sorgt für mich und ich kann gut leben und ich bin dankbar dafür. Wenn wir unsere Zufriedenheit von unserem Wohlstand abhängig machen, ändert das nicht unsere Umstände, aber es ändert sehr wohl unsere Zufriedenheit. Wenn es daran hängt zu sagen, ich würde ja zufrieden sein, wenn der Arbeitgeber mir mehr bezahlen würde, wenn ich ein größeres Haus hätte, wenn ich ein Auto hätte, das nicht ständig auf der Straße liegen bleibt, wenn mein Fahrrad nicht schon wieder einen Platten hätte, wenn wir diesen Auftrag bekommen, wenn mein Verein mal ausnahmsweise wieder gewinnen würde. Ja, wenn. Das ändert nichts an dem, wie es in uns ist. Es ändert die Umstände auch nicht. Aber es macht was mit meiner Dankbarkeit. Worauf schaue ich? Wenn du sagst, ich brauche gute Umstände, um zufrieden zu sein, wirst du nie zufrieden sein. Aber wenn du sagst, Gott hat für mich gesorgt und ich lebe und schau mal auf alles, was wir haben. Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass du für mich sorgst. Und ich schaue nicht auf das, was alle anderen haben, sondern ich schaue auf den, der mir das, was ich habe, gegeben hat. Und ich will dankbar sein. Er fordert dazu auf und sagt, nehmt euch eine ganze Woche Zeit, Israel. Kommt zusammen und seid fröhlich. Bist du heute Morgen fröhlich? Oder einfach nur müde? Lasst uns fröhlich sein und sagen, Gott hat so viel für uns getan. Wir wollen ihn loben, wir wollen ihm danken. Wir wollen das nicht als selbstverständlich hinnehmen, sondern wir wollen ihm danken. Aber es ist nicht nur, wie er hier für uns sorgt, sondern zweitens, freue dich auf die größere Ernte. Das Laubhüttenfest schaut nicht nur zurück, sondern schaut auch nach vorne. Das will ich euch gleich zeigen. Gottes Treue im letzten Jahr motiviert uns, auch für eine weitere Ernte zu sehen. Er sagt, nehmt dieses, freut euch, seid fröhlich in dem Ganzen, aber wir können deswegen auch fröhlich sein, weil das ist nicht das Ende. In der Bibel steht auch, dass einige sagen, kommt, lass uns trinken, lass uns essen, lass uns fröhlich sein, denn irgendwann sterben wir sowieso und dann ist alles vorbei. Aber das ist nicht der biblische Vorschlag, sondern er sagt, wir können fröhlich sein, weil wir wissen, das, was Gott bisher gegeben hat, das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Auch das, was wir nachher gemeinsam essen, ist nur ein kleiner Vorgeschmack. Keine Sorge, ist genug da, du wirst satt werden. Okay? Aber es ist trotzdem nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Gott uns geben möchte. Und das bezieht sich nicht nur darauf, dass wir auch nächstes Jahr etwas zu essen haben. In Sacharja, wenn du mitlesen möchtest, darfst du das machen, sonst lese ich es vor. Das ist das zweitletzte Buch im Alten Testament. Im letzten Kapitel davon, in Sacharja 14, wird dieses Laubhüttenfest noch einmal erwähnt. Ich lese ab Vers 16, Sacharja 14, ab Vers 16. Und es wird geschehen, alle übrig gebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Heerscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und es wird geschehen, wenn eins von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Herrn, den Heerscharen anzubeten, über diese wird kein Regen kommen. Sagt alle Nationen, von überall werden sie kommen und Laubhüttenfest feiern, bei dem Herrn, ihm zu danken für seine Fürsorge. Und das hat noch nicht stattgefunden. Simon hat in der Ankündigung vorhin schon gesagt, die werden demnächst Laubhüttenfest feiern. Aber nicht alle Nationen werden nach Jerusalem kommen, um dem Herrn dafür zu danken. Das heißt, dass Gott es noch tun wird. Und ich gebe uns jetzt mal hier einen Überblick. Das sind die Feste Israels, die gefeiert werden sollten. Und die waren in einer gewissen Reihenfolge und die Daten waren immer vorgegeben, so wie wir auch in unserem Kalender das haben. Und es gab die sogenannten Frühjahrsfeste, das Passa, das Fest der ungesäuerten Brote und das, was wir als Pfingstfest nennen. Okay. Diese haben sich schon erfüllt. Das Passafest, als Jesus beim Passa war, sagt er, bisher habt ihr immer daran gedacht, wie Gott die Israeliten aus Ägypten geführt hat. Aber in Zukunft sollt ihr sagen, dieses erinnert euch an mich. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Er war das Lamm Gottes. Und das ist der Hintergrund für die, die nicht so gut damit vertraut sind. Die Israeliten damals in Ägypten, es wurden nur die bewahrt, die Erstgeborenen bewahrt, die ein Lamm geschlachtet haben und das Blut an die Türen gestrichen haben. Und Jesus kommt 1400 Jahre später und sagt, nee, es geht nicht darum, ein Lamm zu töten, sondern ich bin Gottes Lamm und ich werde mein Leben geben am Kreuz, damit wer dieses in Anspruch nimmt und sagt, ich setze meine Zuversicht dafür, zu Gott zu kommen, mit Gott versöhnt zu sein, nicht in meine Leistung, nicht in meine Abstammung, sondern in das Blut Jesu Christi, der hat Vergebung seiner Schuld und ewiges Leben. Passa hat sich erfüllt. Pfingsten, wir feiern Pfingsten. Was feiern wir zu Pfingsten? Dass der Heilige Geist gekommen ist. und die Gemeinde hat begonnen. Wird zu Pfingsten gefeiert. Das sind die sogenannten Frühjahrsfeste, aus einem ganz einfachen Grund, weil sie im Frühjahr stattfinden. Ja? Und dann gibt es die sogenannten Herbstfeste. Die werden Herbstfeste genannt, weil sie im Herbst stattfinden. Gibt auch welche davon, und zwar, es gibt das Neujahrsfest, Rosh Hashanah, den Versöhnungstag und das Laubhüttenfest. Nun, es beginnt mit dem Neujahrsfest mit Rosh Hashanah, wenn du in den Nachrichten gehört hast, das war da erwähnt, dass das vor kurzem gerade gefeiert wurde. Und das ist eigentlich das Fest eines Trompetenschalls, eines Hörnerschalls, wo sie dazu geblasen haben und gesagt haben, hier fängt etwas Neues an. Interessant ist, dass das auch im Neuen Testament erwähnt wird, nicht als Fest, das gefeiert wird, sondern dass eine Trompete erschallen wird. Und zwar in 1. Korinther 15, in den Versen 51 und 52. Dort steht, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen. Entschlafen steht hier für sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich, und wir werden verwandelt werden. Da schreibt er zu Gläubigen und sagt, okay, da kommt noch eine Zeit, da kommt dieser Hörnerschall, da kommt diese Trompete und das bedeutet, die Toten in Christus werden auferstehen zu neuem Leben und werden zu Gott gebracht werden. Das ist ein Fest, was angekündigt worden war, was aber noch nicht seine Erfüllung gefunden hat. Direkt danach ist der Versöhnungstag. Und wurde auch entsprechend gefeiert und sollte eben sein zu sagen, dort wird sein Volk mit Gott versöhnt. Ich habe eben schon aus Sacharja vorgelesen. Ich tue das noch einmal. Diesmal aus Sacharja 12. Da wird dieses angekündigt. Sagt nicht direkt, dass es an diesem Feiertag stattfindet. Aber in Sacharja 12, Vers 10 heißt es, über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über einen einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Das ist in Sacharja ungefähr 400 Jahre vor Christus angekündigt worden. Da ist angekündigt worden, es wird eine Zeit kommen, wo mein Volk auf den blicken wird, den sie durchstochen haben, und werden trauern und werden ihn annehmen und werden versöhnt mit Gott. Gott hat es angekündigt und sagt, ich habe einen Plan. Ich werde die Beziehung wiederherstellen. Aber die Menschen haben gegen mich gesündigt. Und die einzige Möglichkeit, das wiederherzustellen, ist, wenn ich diese Versöhnung anbiete. Und ich tue das, indem ich kommen werde. Aber sie werden mein Angebot der Versöhnung erstmal ausschlagen. Und sie werden mich durchstechen. Und Jesus geht zu seinem Volk, nachdem er gestorben ist, und sagt, seht die Löcher in meinem Mal. Sie haben mich durchstochen. Sie haben das erfüllt, was Gott geplant hat. Aber ich bin da, um euch mit mir zu versöhnen. Ich bin nicht sauer auf euch. Ich bin nicht bitter gegen euch. Ich will euch nicht vernichten. Ich will, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Sie werden auf ihn blicken, sie werden trauern. Das bedeutet, sie werden es erkennen, wer er ist. Sie werden einsehen, dass es ihre Schuld war, die dazu geführt hat, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Und wenn wir trauen, wenn wir es einsehen, es war meine Schuld, die uns von Gott getrennt hat, dann sagt er, dann ist die Versöhnung da. Das Angebot besteht schon. Hast du dieses angenommen? Und dann kommt das Laubhüttenfest. Das haben wir eben schon ein bisschen beschrieben. Was bedeutet das? Das Volk sammelt sich und ist fröhlich in der Beziehung zu Gott. Sie werden zu ihm kommen und werden feiern. Aber Rosh Hashanah und Yom Kippur müssen zuerst kommen. Ist bei uns gekommen, dass wir das Warnsignal gehört haben. Dass wir gehört haben, nicht eine Posaune irgendwo im Weltall, aber dass wir Gottes Warnung gehört haben, zu sagen, wir haben gegen Gott gesündigt. Und haben wir erkannt, Gott hat einen Ausweg bereitet. Jesus Christus ist für unsere Schuld gestorben. Und wenn wir ihn annehmen, sind wir versöhnt mit Gott. Das ist sein Angebot. Und Gott sagt, eines Tages wird es dann erfüllt sein. Sein Volk wird sich wieder zu ihm kehren. Und hier ist, wie es endet, Offenbarung 21. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Warum gerade Zelt Gottes? Man könnte es übersetzen, die Laubhütte Gottes ist bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Nation sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Gottes Plan für die Zukunft ist, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Bedingung ist, wir müssen uns demütigen, wir müssen erkennen, es ist meine Schuld, dass diese Trennung verursacht hat und wir müssen sein Versöhnungsangebot annehmen. Und er sagte, wer das annimmt, der wird dabei sein. Das ist, worauf Gottes Plan hinausläuft. Und das ist wichtig, uns das immer wieder vor Augen zu führen, damit wir nicht im Alltag ermüden. Damit wir nicht einfach sagen, ja, wozu das alles? Ist doch eh und je nur dieser Kreislauf. Morgens hin, abends zurück, was essen, schlafen und wieder das Gleiche. Man sagt, nein, ja, da ist eine gewisse Routine drin, aber die Routine ist nicht alles, was da ist. Das führt zu mehr. Ich habe einen Plan und ich bin dabei, diesen Plan zu erfüllen. Auch Jesus spricht von einer Ernte, wenn die Zeit vollendet sein wird. Wiederholt in seinen Gleichnissen. Aber die Ernte ist nicht nur Zukunftsmusik. Jesus sagt in Johannes 4, sagt ihr nicht, die ihr so, ne, auf dem Land lebt, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Okay. Moment noch mit mir mitdenken. Okay. Ihr sagt, es sind noch 4 Monate zur Ernte. Er sagt, die Felder sind schon weiß zur Ernte. Sieht er etwas anderes, als das die anderen sehen, auf den Feldern? Nee. Es war nicht, dass zwischen Satz 1 und Satz 2 plötzlich die Felder sich geändert haben. Jesus schaut auf etwas anderes. Die anderen, sagt ihr, die schauen auf die Weizenfelder. Und die sagen, na, das braucht noch, die sind noch nicht bereit. Jesus schaut auf die Menschen und sagt, die sind bereit. Sie müssen das Evangelium hören. Und wir sollen sehen und wir sollen das dann auch ernten, in dem Sinne von, diese Personen sind zum Glauben gekommen. Ja? Und das ist, was Jesus sieht. Auf was schaust du? Schaust du nur auf die materielle Ernte? Schaust du nur auf die Früchte und das Gemüse und die Nahrungsmittel, die wir ernten? Oder schaust du nur auf dein Gehalt? Schaust du nur auf die Rente? Schaust du nur auf den nächsten Urlaub? Oder schaust du auf das, was Gott tut? Schaust du auf veränderte Herzen? Schaust du auf Nöte der Menschen um uns herum und sagst, da gibt es eine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist nicht einfach nur in Dingen, sondern diese Hoffnung ist in einer Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Und das führt uns zum dritten und letzten Teil, nämlich werde Teil der Ernte. Zu den Festen wurde erwartet, dass jeder etwas mitbringt. Und lass mich hier vorweg sagen, du darfst nachher auch gerne zum Essen bleiben, auch wenn du nichts mitgebracht hast. Aber bei den Festen in Israel war es erwartet, dass jeder etwas mitbringt. Davon lesen wir in 5. Mose Kapitel 16, ich habe es auch hier an der Leinwand, 16, Verse 16 und 17. Dort heißt es, 3-mal im Jahr bei Passa im Frühling, bei Pfingstfest, Erstlingsfrucht, Frühsommer und bei Laubhütten. Okay? 3-mal im Jahr soll alles bei dir, was männlich ist, vor dem Herrn deinem Gott erscheinen, an der Stätte, die er erwählen wird. Am Fest der ungesäuerten Brote, am Fest der Wochen, Pfingsten und am Fest der Laubhütten. Und man soll nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Jeder nach dem, was seine Hand geben kann, nach dem Segen des Herrn, deines Gottes, den er dir gegeben hat. Kommt mit dem, wie Gott dich gesegnet hat. Und bring es. Und zeige damit, du vertraust dem Herrn. Du vertraust nicht einfach auf das, was du hast und dass du es gut einteilen kannst, dass es ausreichen wird für die Zeit, die noch kommt, sondern gebe und freue dich an dem, was der Herr getan hat. Und auch Jesus hat einem solchen Laubhüttenfest teilgenommen. Das wird beschrieben in Johannes 7. Das ist nicht an der Leinwand, ich schlage es einmal auf. In Vers 2 wird explizit erwähnt, dass es das Laubhüttenfest ist. Und ab Vers 37 redet dann Jesus an diesem Fest. Johannes 7, ab Vers 37, da heißt es, an dem letzten, dem großen Tag des Festes, nämlich des Laubhüttenfestes, stand Jesus auf und sprach, wenn jemand dürste, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Sagte, ich lade ein, kommt her zu mir. Ich gebe euch lebendiges Wasser. Und nicht nur, dass du es bekommst, sondern aus dir werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Sagst, naja, seit wann ist an mir ein Wasserhahn dran? Ich sehe nicht, dass irgendwie Wasser rausfließt. Nee, hat nichts mit Magie zu tun, sondern er spricht von dem Geist. Er sagt, dieser Geist wird in uns wohnen und Gott wird uns so mit sich füllen, dass aus uns Leben fließen kann. Wie kann es? Indem wir ihm diese Botschaft weitergeben. Die Botschaft, dass auch allen Menschen es gilt, du kannst ewiges Leben haben. Du kannst versorgt sein in Gott. Er kann dein himmlischer Vater sein. Ich weiß nicht, wie dein Vaterbild ist, aber Gott ist der perfekte Vater, der fürsorglich ist, der sich kümmert, dem wir nicht egal sind. Und der sagt, komm zu mir. An anderer Stelle, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Vielleicht fühlst du dich heute so. Sagst, mir ist eigentlich nicht nach Feiern zumute, weil meine Umstände gerade so sind. Wie am Anfang gesagt, wir können auf die Umstände schauen, aber aus denen werden wir nie Zufriedenheit ziehen. Oder wir können auf den Herrn schauen und sagen, Gott, ich weiß nicht, wie das weitergeht, aber ich komme zu dir und ich vertraue darauf, dass du für mich sorgen wirst. Für die, die Kinder haben und für die anderen, die andere kennen, die Kinder haben. Ja, wenn dein Kind kommt, ja, und das Kind kommt in der Regel nicht und sagt, ich habe mir den ganzen Vormittag Gedanken gemacht, was können wir kochen, was gibt es zu essen? Sagen einfach, bin zurück von der Schule, was gibt es zu essen? Ich gehe mal davon aus, entweder in der Schule oder zu Hause, Mama und Papa oder sonst wer haben sich drum gekümmert. Und das ist nicht verkehrt. Warum? Weil es ein Kind ist. Und wir sind Kinder des himmlischen Vaters und wir dürfen kommen und sagen, Gott, du wirst für mich sorgen. Ich vertraue dir. Ich vertraue, dass du für mich sorgen wirst. Und Jesus lädt dazu ein. Und wir müssen auch verstehen, die Erfüllung der Feste besteht nicht im Wandern nach Jerusalem, sondern im Wandel mit Jesus. Die Aufforderung damals war, kommt nach Jerusalem. Das war, wo Gottes Gegenwart auf besondere Art und Weise war. Aber Jesus sagt auch, ich habe gerade aus Johannes vorgelesen, und er sagt in Johannes 1, Vers 14, und das Wort, in Vers 1 steht, das Wort ist Gott, ja, das Wort wurde Fleisch, und wohnte unter uns. Das heißt, Gott wurde Mensch. Er wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dieser Ausdruck hier, es wohnte unter uns, ist das Wort, es zeltete unter uns. Gottes Angebot der Gemeinschaft mit ihm, er war unter uns. Problem war, die meisten haben es abgelehnt. Und das Problem ist, die meisten lehnen es immer noch ab. Die leben so, als wenn Gott nicht da wäre oder sich nicht kümmert. Aber er ist da und er bietet das an und sagt, kommt her, ich bin Fleisch und Blut, ich bin unter euch gewandelt. Und er wandelte voller Gnade und Wahrheit. Es ist die Wahrheit, aber es ist auch voller Gnade für die, die kommen und die ihn annehmen. Und wer Jesus im Glauben angenommen hat, ist Teil dieser Ernte. In Jakobus 1, Vers 18 steht, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit ihr eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seid. Also es ist nicht nur, dass es da irgendwie eine Ernte gibt, irgendwann in der Zukunft, sondern ihr seid Teil der Ernte. Wer? Die ihr durch das Wort der Wahrheit geboren seid. Ich bin durch meine Mutter geboren. Die Frage hatte auch ein Schriftgelehrter in der Schrift. Da sagte, wieso, ich bin, also sagt sein Alter nicht, sagen wir mal 40, bin 40, wie kann ich geboren werden? Ich wurde geboren, aber ich bin jetzt viel zu groß, das kann keine Mutter schaffen. Wie soll ich nochmal geboren werden? Und Jesus sagte, nee, verstehst du nicht, was irdisch geboren ist, das wird irdisch. Ein Mensch bringt einen Menschen hervor. Ein Tier bringt ein Tier nach ihrer Art hervor. Aber nur der Geist Gottes kann geistliches Leben hervorbringen. Und das ist, was er hier meint. Wir sind durch das Wort geboren. Wir haben das Wort, Gottes Wort gehört. Und wir haben das angenommen und er schenkt uns ein neues Leben. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Weil es nicht das Äußere ändert, aber es ändert uns von innen heraus. Es macht einen neuen Menschen aus uns. Das Alte ist vergangen, die Schuld ist vergeben. Wir sind neu gemacht. Wir haben Vergebung in Gott. Und wir dürfen uns an ihm erfreuen. Und das soll uns auch bei der Ernte bewusst sein. Ich habe es mal so ausgedrückt, das Ziel einer Ernte ist nicht ihre Selbsterhaltung, sondern die Versorgung der Menschen und die Vermehrung der Saat. Okay? Eine Ernte, die auf dem Feld steht, ist nicht dazu da, den ganzen Winter hindurch als Ernte dazustehen. Weil dann hat keiner was davon. Die Ernte erfriert und keiner hat was davon. Die Ernte ist dazu da, geerntet zu werden. Und zwar dafür, dass es andere Menschen versorgt und dass aus der Saat dann wieder weitere Saat entstehen kann, die dann weitergegeben wird, dass man wieder neu aussehen kann. Gottes Ziel für dich ist nicht nur eine Frucht zu sein, sondern Frucht zu bringen. Wir sollen zuerst geboren werden, geistliches Leben bekommen. Er will es uns schenken. Christus hat alles dafür vollbracht. Okay? Aber dann möchte er, nach Johannes 15, Vers 8, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Nicht nur, dass ihr eine Frucht seid, sondern dass ihr wiederum neu Frucht bringt, die dann auch für andere zum Segen ist. Was für eine Frucht, wovon redet er hier? Es gibt zwei Arten. Zum einen, indem wir Gutes tun. Er sagt Galater 6, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, auf das Hier und Jetzt, auf das Irdische sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und Geist hier nicht einfach nur als geistig theoretisch, sondern auf den Heiligen Geist, auf Gottes Wirken. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Er sagt, bringt Frucht hervor. Wie? Indem ihr Gutes tut. Indem ihr von dem, was ihr empfangen habt, weitergebt. Und wir sollen das so tun, wie Gott es uns gegeben hat. Wie gibt Gott uns? Lass mich abzählen und Strichliste führen. Okay? An dem Tag 2 Liter Milch, 4 Brote, okay, und jetzt wie du empfangen, nein, er führt nicht Strichliste. Er hat uns gnädig, reichlich gegeben. Er hat für uns gesorgt und er gibt seinen Geist, auch nicht nach Maß zu sagen, naja, dem gebe ich 375 Milligramm Heiligen Geist. Und ihr werdet voll Geistes. Ja, ich gebe ihn euch in kompletter Fülle. Und so gebt jetzt auch weiter, weil ihr empfangen habt. Das ist das eine. Unsere Frucht besteht darin, dass wir seine Frucht weitergeben. sagt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Demut, Sanftmut. Geben wir das weiter. Das ist, wie Gott uns gegenüber war. Und das ist, was er möchte, dass wir anderen gegenüber sind. Damit sie sehen, Gott wirkt eine Veränderung und diese Veränderung ist bei dir möglich. Du sagst, du kennst mich nicht. Ne, vielleicht nicht, aber Gott kennt dich. Und ihm ist es nicht unmöglich. Er hat mich verwandelt. Er weiß, er kann es bei dir tun. Gott möchte Veränderung schenken. Lassen wir ihn durch uns wirken. Aber Gott möchte dann auch, dass einmal diese Frucht in uns stattfindet, aber auch Frucht, dass andere Menschen auch zum Glauben kommen. Wir lesen davon in Matthäus 9. Als Jesus die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, die Arbeiter sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Er schaut auf die Menschen und er sieht das als mögliche Ernte. Er sieht das und sagt, komm, ich möchte, dass die auch dazu kommen, dass sie eingeholt werden. Und wie sieht er sie? Er sieht sie, er war innerlich bewegt, weil sie erschöpft und verschmachtet waren. Wie sehen wir andere Menschen? Oder wie sehen andere Menschen dich? Sehen wir erschöpft und verschmachtet aus? Oder sieht man, Gott schenkt neues Leben? Aber wenn wir andere Menschen sehen, sehen wir die als welche so, das sind die nervigen Nachbarn? Oder das sind die geizigen, wer auch immer? Oder sehen wir sie als verschmachtet und erschöpft, die einen guten Hirten brauchen? Und wir können ihnen das nicht geben. Aber wir können auf den verweisen, der es ist. Wir können andere Menschen nicht ändern. Aber wir können sie zu dem bringen, der sie verändern kann. Verweisen wir und sagen, hey, es ist nicht, bitte gerade wenn du den Herrn, wenn du bisher mit dem Glauben noch nicht so viel am Hut hattest. Okay? Wir sitzen nicht hier, weil wir besser sind als irgendjemand anders. Wir sind hier, weil wir weitergeben wollen und weil wir uns erinnern wollen, Gott hat uns so reich beschenkt. Er hat uns vergeben. Wir sind nicht hier, weil wir besser sind, sondern weil wir wissen, wo seine Gnade zu finden ist. Und diese Gnade gilt für alle Menschen. Und sie gilt dir. Hast du das angenommen? Das ist eine Ernte, die Gott bewirken möchte. Aber es gibt auch einen gravierenden Unterschied zwischen materieller und geistlicher Ernte. Der Bauer nutzt die Ernte, um seinen Wohlstand zu mehren. Der Herr rettet die Ernte zu ihrem Wohlergehen. Vielleicht hast du dieses Bild gehört und gesagt, na toll, Gott will mich haben und dann, was? Ich soll eine Ernte sein, was will er mich auffuttern? Will er mich gebrauchen, um mich als Sklaventreiber anzutreiben? Jetzt bist du meins, jetzt musst du dies tun, musst du das tun, musst du das tun. Nee, er erntet zu unserem Wohlergehen. Und da ist der gravierende Unterschied. Der Bauer sät aus, damit er seinen Wohlstand mehr, damit er was davon hat. Gott braucht uns nicht. Er braucht dich nicht und er braucht mich nicht. Aber er möchte Gemeinschaft mit uns haben, weil er weiß, dass wir ihn brauchen. Und er ermutigt dazu und sagt, kommt, ich möchte für euch sorgen. Ich möchte, dass ihr Geborgenheit habt. Ich möchte, dass ihr Frieden im Herzen habt. Ich möchte, dass ihr andere lieben könnt. Und ich befähige euch dazu, weil ich euch zuerst geliebt habe. Der Bauer sammelt die Ernte in die Scheune. Der Herr schickt die Ernte zurück ins Erntefeld und sagt, geht hin. Sagt jetzt anderen, wenn du das empfangen hast, sagt anderen, hier ist die Veränderung. Hier ist das, was Gott in mir bewirkt hat und er kann das und möchte das in dir bewirken. Und Gottes Anweisungen sind nicht dazu da, um uns auszunutzen, sondern zu unserem Nutzen. Aber so gilt auch das Prinzip, was mache ich mit dem, was ich bekommen habe? Was mache ich mit der Ernte? Wenn ich hier, ich hoffe, Irina wird nicht böse auf mich. Wenn ich von der Ernte nehme, ja, was mache ich damit? Sage ich, das habe ich jetzt genommen, das ist meins. Ja, manchmal, wenn es Essen gibt, dann ist das so ein bisschen die Tendenz. Lass mich zuerst hinrennen, damit ich das beste Stück kriege. Damit ich noch von den guten Sachen was kriege. Aber die Bibel sagt uns dieses Prinzip. Ich sage euch, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer sagt, ich will erstmal für mich haben. Und naja, wenn irgendwo nachher noch was, ein Stängel übrig ist, dann darf Anna das auch haben. Ja, erstmal für sich nehmen. Wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss. Oh, schon wieder, ich soll von meinen Sachen was abgeben. Oder aus Zwang. Na gut, wenn es unbedingt sein muss. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allen, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott in der Lage ist, dich zu versorgen? Und das heißt nicht, ich muss alles weggeben, aber es heißt, dass ich nicht daran festhalte und mein Vertrauen in das setze, was ich gerade noch selber habe. Sondern zu sagen, Gott, ich danke dir für das, was du gibst. Und ich gebe von dem, was ich habe, weil das zeigt, dass ich vertraue, dass du für mich sorgen wirst und dass du mich gebrauchen möchtest, auch zum Segen für andere. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen darreicht dem Seemann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen und ihr werdet in allem reich gemacht, zu aller Aufrichtigkeit im Geben, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Gott wird das nehmen. Und andere werden dann dafür danken, dass sie von dir empfangen haben. Und so wird sich Gottes Lob mehren. Weil wir einfach ihm beim Wort genommen haben, ihm vertraut haben, zu sagen, Gott, danke für das, was du schon gegeben hast und danke für das, was du noch geben wirst. Und ich darf Anteil haben an der Ernte. Ich darf Anteil haben, indem ich nehme, indem ich selbst seine Ernte bin und indem ich selber Frucht hervorbringe, die dann anderen zum Segen dient. Und so wollen wir dem Herrn für die bisherige Ernte danken und für eine noch größere Ernte beten und arbeiten. Beten, dass noch viele erleben dürfen, wie Gott für sie sorgt. Beten, dass noch viele zum lebendigen Glauben kommen. Und arbeiten, indem wir das weitergeben, indem wir von dem, was wir bekommen haben, austeilen, weil wir aus Gnade umsonst bekommen haben, dass wir es auch weitergeben. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe von Gott noch nie etwas empfangen. Doch hast du. Du hast es vielleicht nur noch nie erkannt. Und hast du sein Leben, das ewige Leben, die Vergebung aller Schuld, egal was du getan hast, bietet er an. Hast du das angenommen? Wenn nicht, es gibt keine bessere Gelegenheit, als am Erntedank zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ich danke dir und ich will dieses annehmen. Ich will deine Vergebung annehmen. Ich werde nach draußen gehen, weil wir müssen hier umbauen. Ich werde nach vorne ins Foyer gehen. Wenn du Fragen hast, wenn du sagst, ich weiß nicht, wie ich das mache, aber ich möchte Gottes Gnade erleben, komm gerne zu mir, wir können gerne darüber reden. Ich zeige dir, wie es geht. Aber die meisten von euch hier sehe ich regelmäßig und ich weiß, dass ihr diese Gnade selber erlebt habt. Was macht ihr damit? Bist du dankbar dafür? Freust du dich auf die weitere Ernte, die noch kommen wird? Und gibst du weiter, damit noch viele andere daran teilnehmen können? Lass uns beten. Himmlischer Vater, an diesem Erntedank, wir wollen fröhlich sein und uns freuen. Wir danken dir für die irdischen Gaben, aber wir danken dir vor allen Dingen auch, dass du uns ewiges Leben gibst und verheißen hast, eines Tages feiern wir das nicht einfach nur unter uns mit dem, was wir in dem Jahr bekommen haben, sondern wir feiern es mit dir in deiner Gegenwart, wo kein Leid, kein Schmerz mehr sein wird. Danke, dass du uns eine lebendige Hoffnung gibst. Und ich bete, Herr, wenn jemand hier ist, der das nicht realisiert, Herr, dass du das Herz öffnest, dass sie dir vertrauen können, dass du für uns sorgst, dass du gut zu uns bist. Auch wenn es Schwierigkeiten gibt, auch wenn es Herausforderungen gibt, auch wenn wir nicht so viel haben wie andere, du sorgst für uns und ich danke dir dafür. Und ich bete für uns hier, die wir so reichlich empfangen haben, dass wir das nicht uns selber anschreiben, dass wir nicht selber den Dank dafür in Anspruch nehmen, sondern dass wir daran denken, du bist der Geber aller guten Gaben und wir danken dir dafür. Danke für deine Versorgung, danke für deinen Segen, danke vor allen Dingen auch für den Segen der Vergebung und des ewigen Lebens, das du uns so reichlich anbietest. In Jesu Namen. Amen.